Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Bei der Sicherheitskonferenz am 27. April gab es ja einige Vorträge und die möchte ich jetzt nach und nach hier im Podcast für Schutz und Sicherheit präsentieren für alle die, die nicht teilnehmen konnten. Heute starten wir mit Teil 1 des Vortrags von Daniel Erich zur neuen Datenschutzgrundverordnung. Dazu viel Spaß. Gut, unser erster Dozent ist der Herr Erich. Er wird uns was sagen zur neuen Datenschutzgrundverordnung, die ab dem 25. Mai ja dann in Kraft treten wird. Und er hat mir vorher gesagt, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber ich denke, das kann er uns dann im Detail besser sagen. Herr Erich, bitte.
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das Schöne ist, ich habe die Gelegenheit, auch einige bekannte Gesichter wieder zu treffen. Für diejenigen, die mich natürlich nicht kennen, mein Name ist Daniel Erich. Ich komme gleich dazu, mich nochmal vorzustellen. Das Hintergrundbild habe ich aus gutem Grund gewählt. Das Thema Datenschutzgrundverordnung, der eine oder andere hat es gehört, aber wenn man es bei Google eingibt, dann habe ich eigentlich genau das Bild von mir. Am 25.05. sterben wir alle. Ja, kommt das neue Datenschutzgesetz und alle sterben. Keiner weiß, was er tun soll. Das ist immer so mein Bild, was ich eigentlich gerade davon habe. Zu meiner Person. Ich bin ein Kind des Studiengangs Sicherheitsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Habe damals studiert, habe mich aber in die Richtung IT, Information Security entwickelt, bin mehrere Jahre im Prinzip im Bereich der Informationssicherheit, bin dort als Chief Information Security Officer, ja, habe noch ein paar Hobbys hinsichtlich Hacking und sowas. Das ist dann, es hilft weiter, sagen wir mal so, das Thema zu verstehen, weil es dann doch ein sehr großes Thema ist. Wie gesagt, mein Bereich ist das Thema Informationssicherheit, zum Thema Informationssicherheit gehört für mich das Thema Datenschutz mit dazu. Ja, Datenschutz ist einfach nur eine besondere Art von Datum, was man verarbeitet, was einfach nur gesetzlich reguliert ist. Für mich prinzipiell gehört es dazu, wobei das Datenschutzgesetz da ganz andere Anforderungen auch hat, aber da kommen wir dann dazu. Aber meine Frage in die Runde. Wer glaubt denn, dass die persönlichen Daten, die Sie so tagtäglich auch im Unternehmen verarbeiten und auch vielleicht privat, durch die einzelnen Dienstleister sicher und angemessen geschützt werden? Einfach mal bitte die Hand hoch. Das würde ich mal hin. Einer. Das ist jetzt nicht so viel.
Von dir sicher oder?
Von meinen Kumpels. Also. Ich würde mal eine nächste Frage. Wer wurde denn schon mal persönlich Opfer von Cyberkriminalität? Geld verloren, einen Account gehackt? Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es kommen mehr. Okay. Privat, beruflich? Wer privat? Beruflich? Okay. Also ist jetzt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe da eigentlich so ein anderes Bild normalerweise. Wer hat denn in seinem Unternehmen Datenschutzbeauftragten oder setzt einen Datenschutzbeauftragten ein, der sich um das Thema kümmert? Okay, doch mehr. Gut. Gut, wunderbar. Einige Maßnahmen ja so aus dem Datenschutzgesetz oder allgemein aus der Informationssicherheit kann man ja wirklich so ein bisschen als übertrieben deklarieren. Also wer ist der Meinung eigentlich, dass Datenschutz nichts bringt? Nicht, weil ich jetzt hier stehe, sondern mal ganz ehrliche Meinung. Einfach nur regulatorische Anforderungen, kostet Geld, bringt nichts, nicht nachhaltig. Okay, alles klar. War bisher auch so, meines Erachtens. Weil es einfach nur eine regulatorische Anforderung war auf dem Papier, hat aber der Technik nichts verhindert. Ich habe mal im Prinzip ein bisschen rausgenommen, ein paar Zeitungsartikel, die mir so in der Vergangenheit über den Weg gelaufen sind. Facebook ist ja gerade ganz aktuell in jedem Mund, im Prinzip wo personenbezogene Daten, sage ich mal, missbraucht werden, verwendet werden, ohne das Wissen des Einzelnen. Ich glaube, jedes Unternehmen ist schon davon irgendwie betroffen worden. Das ICE-Thema war relativ bekannt, was auch ganz spannend war, vielleicht kleine Anekdote, BKA findet 500 Millionen User-Passwörter. Derjenige, der das gefunden hat, den kannte ich, der hat mir dann, bevor das BKA bekommen hat, die Liste mal zur Verfügung gestellt. Es ist unglaublich, dass es eigentlich im Internet gehandelt wird. Also das heißt, ich habe dort die Accounts und ich habe denen ihre Passwörter. Und viele sind ja dann auch so, die dann immer die gleichen Passwörter verwenden. Für alles Mögliche, weil es ja leicht zu merken ist. Das heißt, habe ich als eine Passwort, habe ich alle letztendlich. Und die meisten, wer hat denn alles ein Amazon-Konto? Wer hat auf Amazon seine Zahlungsdaten hinterlegt? Fast genauso viel. Also, ein Passwort angemeldet und ich kann schön einkaufen. Fragt keiner nach. Geht wunderbar. Wie gesagt, es ist teilweise erschreckend, wenn man dann natürlich auch mal die Passwörter sieht, die ausgewählt werden. Also das geht von 1, 2, 3, 4 los. Bis sonst wohin. Ja, ne? Name des Mannes. Also teilweise wusste ich dann nachher, wo der einzelne Mitarbeiter herkam, wie der Mann heißt und so weiter. War super. Ja. Wer hält eine Verschlüsselung gerade bei WhatsApp für eine sichere Maßnahme? Vielleicht auch noch eine Frage. Also ich halte es für völlig übertrieben. Die grammatikalischen Kenntnisse unserer Jugend reichen eigentlich aus. Eine Studie, vielleicht zur Beruhigung, 98% aller Hacker tragen keine Skimasken vor dem Rechner. Ja, ich finde das immer eigentlich ganz gut. Die Leute, die dahinter sitzen, ja, sie haben zwar auch ein Gesicht und ich sage mal so, es gibt, genau sag ich mal, wie in anderen Formen der Kriminalität, es gibt Professionelle und es gibt Amateure. Auch. Die Professionellen arbeiten organisiert, auch mit Arbeitsteilung zusammen. Und ich sage mal, das, was man vielleicht jetzt so sieht, dass zum Beispiel ein Nutzerkonto abgezogen wird, das ist nicht der eigentliche Angriff, das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Das benutzt man für den eigentlichen Angriff. Und dann ganz ehrlich, was hat denn ein Angreifer davon, ihre Nutzerdaten zu erhalten? Er braucht sie, um Geld zu bekommen, zum Beispiel. Also ich habe jetzt eine kleine Anekdote wiederum. War vor 2 Wochen, kriege ich einen Anruf von meinem Vater, der Chef. Das war einer, der war sehr technikinteressiert und hat gesagt, Mensch, ich habe eine kleine Firma, wer will denn was von mir? Ich habe ja nichts zu verbergen oder sowas, ich habe kein Geheimnis. Jetzt hat er mich angerufen, hat 12.000 Euro verloren. Abgezogen über PayPal. So, dann haben wir uns mal dem Ganzen ein bisschen genähert. Dann sagt er, Mensch, er konnte überhaupt nicht verstehen, warum. Er hat gesehen, da hat sich jemand auf seinen Rechner geschalten. Wir sind dem Ganzen dann mal hinterhergegangen. Und die Ursache war ganz einfach, er hat sich so einen USB-Stick an seinen Router dran gehangen, weil das so als NAS-System, Fotos und so weiter auszutauschen. Und hat dadurch einen Port aufgemacht, über den man Dateien austauschen kann und der grundsätzlich ungesichert ist. Das weiß vielleicht ein Normalsterblicher nicht. Aber es ist unglaublich einfach, dort reinzukommen. Im Endeffekt hat man ihnen alles gestohlen, selbst die Kopie des Personalausweises. Ja. So, und weil das ja noch nicht genug war, und er natürlich, wie es halt immer so ist, man arbeitet ja gerne von daheim aus, hat er natürlich auch noch seine ganze Infrastruktur, die er in der Firma hat, also Netzprovider und so weiter, hat man dann auch noch die Zugangsdaten gehabt und auf einmal hat sich der Service Provider vom Unternehmen gemeldet und hat gemeint, so ja, wir haben hier irgendwelche Unregelmäßigkeiten festgestellt, also wir sperren jetzt mal ihre Webseite, gleichzeitig ihr E-Mail, das heißt, die Firma hatte von einem Tag auf den anderen keine E-Mail, keine Webseite, gar nichts. Also das sind schon ein paar Probleme und dann merkt erstmal jeder, wie wichtig E-Mail ist, weil es ein Kommunikationskanal ist, über den eigentlich alles läuft. Genau, für den Fall, dass ich hier keine Internetverbindung habe, meinen eigenen Rechner nicht einsetzen kann. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe... Schade, es geht nicht. Kann man keine Videos abspielen? Videos abspielen geht nicht?
Ich weiß nicht, mit was diese Stellung ist.
Eingebettet als Objekt. Schade. Internet ist auch nicht da. Schade. Sonst hätte ich es gerne gezeigt. Es gibt so eine schöne Seite, die nennt sich Have I Been Pwned. Weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist für jeden selber mal, um zu prüfen, ob er vielleicht schon mal Opfer eines Angriffs geworden ist und seine Daten vielleicht verkauft werden und er es noch nicht mal weiß.
Wie hieß sie nochmal? Ja,
genau, ich schreibe es am besten. Super. Also, www. Und dann Have I Bean und Pound abgekürzt.com. Der Inhaber dieser Seite ist Troy Hunt. Troy Hunt ist ein Microsoft-Mitarbeiter, der sich so zur Aufgabe gemacht hat, solche Sachen aufzudecken und eigentlich auch bekannt zu geben. Pound ist ein Wort, was aus Password und Owned entstanden ist. Gerade, sage ich mal, für solche Phishing-Angriffe oder allgemein Hackerangriffe. Was hat Troy Hunt gemacht? Troy Hunt hat im Prinzip diese ganzen Datenbanken zusammengefügt in eine große und man hat dort die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse einzugeben und dann heißt es entweder, du hast Glück gehabt oder steht, oh no, you've been pwned. Und dann steht natürlich auch drunter, aus welchem Hack das Ganze ist. Also zum Beispiel 2012 Dropbox-Hack, keine Ahnung, LinkedIn ist auch so ganz bekannt, wo viele ihre geschäftlichen Daten ja auch angegeben haben. Dann hat man schon mal ein Zeichen dafür. Man sollte dann vielleicht mal langsam anfangen, seine Passwörter zu wechseln. Das Schöne ist, was er auch noch anbietet, gibt es auch noch ein Eingabefeld, wo man seine Passwörter prüfen kann, ob das Passwort, was man verwendet, sicher ist oder ob das schon bekannt ist. Denn die Passwörter, die dort hinten liegen, nutzt man wiederum für sogenannte Dictionary Attacks. Das heißt, es ist einfach nur ein Programm, was diese Liste einmal durcharbeitet und sämtliche Passwörter, die man kennt, versucht anzuwenden. Eins nach dem anderen.
Ja. Die werden dann gespeichert und in Listen wieder veröffentlicht.
Die Liste wird nicht veröffentlicht. Die werden das Passwort nicht sehen. Sie werden nur ihr ins eingeben und es wird angezeigt, gibt es noch nicht oder gibt es schon. Ja, ist sicher unsicher.
Können das dann automatisch hinterlegen und für die nächste Attacke benutzen?
Nein. 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 Nein, nein. Nein, nein. Also wie gesagt, die Seite ist auch, sage ich mal, empfohlen, wenn man mal, ich weiß nicht, wie heiße Security oder sowas anschaut. Kann man erstmal so grundsätzlich als vertrauenswürdig einstufen. Was man auch machen kann, man kann sich einen Alarm hinterlegen, dass wenn mal der Name oder die E-Mail-Adresse auftaucht, dass man dann automatisch benachrichtigt wird. Das Ganze gilt auch für Unternehmen, kann man die Domäne anlegen. Ja, ist eigentlich gar nicht schlecht. Also gerade so für kleine Unternehmen ist das immer so ganz super. War eigentlich jetzt nur mal so ein Tipp, mal so einen kleinen Schwenk. Ja, vielleicht nochmal ein Überblick. Ich habe jetzt eine Studie zum Thema Wirtschaftskriminalität von PwC. Hier haben wir zum einen Seite die analoge Wirtschaftskriminalität, die von 2015 zu 2007 um 6% gesunken ist. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Cybercrime, was wiederum gestiegen ist. Ja. Was sind so die häufigsten Fälle? Das Thema Computerbetrug, Manipulation von Konto- und Finanzdaten, Ausspähen und Abfangen von Daten. Die Manipulation von Konto und Finanzdaten ist ein unglaublich cleveres Ding. Man darf sich das immer nicht nur vorstellen, dass hier so ein Hack gemacht wird, dass jemand da sitzt, wie im Film, dreimal redet, der hat das Passwort und dann verändert er ihn alles. So ist es nicht in der Realität, sondern es ist eine Mischung aus einem technischen Angriff und Social Engineering. Man missbraucht definitiv hier die Gutgläubigkeit der Mitarbeiter, denn die versuchen ja auch alles richtig zu machen. Es ist nichts anderes, dass sich jemand in die E-Mail-Kommunikation zum Beispiel zwischen Ihnen und Ihren Lieferanten einloggt und hat natürlich diese originalen Mails, hat er auch, hängt die halt an und sagt, ich bin eigentlich dein Lieferant. Bitte ändere mal meine Bankdaten in deinem System. Klar, macht man natürlich auch, ist überhaupt kein Problem. Und dann kommen Rechnungen rein und da steht immer Druck dahinter. Bitte bezahlen Sie die Rechnung. So, und man zahlt und zahlt und irgendwann, vielleicht aus dummem Zufall, klingelt das Telefon und der echte Lieferant ruft an und sagt, ich habe noch keine Zahlung erhalten. Das Geld ist weg. Aber die Ausreden, was sie dort benutzen, ist wirklich super, sensationell, funktioniert wunderbar. Zum Thema Datenschutz, was soll geschützt werden? Natürlich sind es hier, was geschützt werden soll, ist das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Das gilt natürlich für eine natürliche Person. Was man natürlich, was der Gesetzgeber erreichen möchte, ist natürlich der Schutz von missbräuchlicher Datenverarbeitung, Schutz natürlich des Persönlichkeitsrechts, Schutz der Privatsphäre. Man muss sich mal vorstellen, wie schwierig das ist, als Gesetzgeber eine Vorgabe zu entwickeln oder eine Vorgabe zu entwickeln, um ganz generisch etwas zu regeln, was sich permanent weiterentwickelt. Das ist, was der Gesetzgeber natürlich vorhat. In der Vergangenheit hatten wir das Bundesdatenschutzgesetz. Das Bundesdatenschutzgesetz war so ein bisschen ein Papiertiger, sage ich mal. Sehr viel organisatorischer Aufwand. Aber der Effekt da hinten, wirklich was zu schützen, war sehr gering, weil es ist kaum auf die Technik eingegangen und wenn nur sehr generisch. Also am Endeffekt, man hatte nicht viel gehabt, außer sehr, sehr viel Papier und einen großen Aufwand. Man hat jetzt die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Zum einen habe ich die Möglichkeit, ich habe alle EU-Staaten natürlich unter einer Gesetzgebung zusammengefasst. Ich habe gleiche Regularien, ich habe gleiche Bußgelder oder Ordnungswidrigkeiten. Jeder wird im Prinzip gleich bestraft und die Bestimmung gilt für jeden. Das ist eigentlich schon mal für uns erstmal soweit ganz gut. Schlecht wird es nur, wenn ich im Prinzip meine IT so ein bisschen aus Amerika beziehe, also Drittstaaten, denn dafür gilt es auf einmal nicht. Aber es gibt dort auch Möglichkeiten. So, was ist auch noch wichtig? Das Gesetz regelt ganz klar, wer ist für das Thema überhaupt verantwortlich in einem Unternehmen? Grundsätzlich kann man immer sagen, es gibt eine verantwortliche Stelle, das war auch schon Bundesdatenschutzgesetz so, das ist hier, die Geschäftsführung. So, und wenn ich früher im Bundesdatenschutzgesetz jemanden beauftragt habe und habe zum Beispiel einen Cloud-Service eingekauft, nehmen wir mal den größten, nehmen wir Office 365, Microsoft, und da ist was schiefgelaufen. Die verantwortliche Stelle war erstens mal der Geschäftsführer, und der blieb dort auch. Denn der hat es sicherzustellen, dass das, was er einkauft, auch den Regularien entspricht. Er musste das auch prüfen, dafür gab es damals den Paragraph 11. Ja, Auftragnehmerprüfung. Das ändert sich jetzt in Zukunft glücklicherweise ein bisschen, denn die Verantwortlichkeiten werden geteilt. Es gibt weiterhin die verantwortliche Stelle und es gibt den Datenverarbeiter oder Auftragsverarbeiter. Der hat genauso Pflichten mittlerweile, was auch ganz gut ist und ein bisschen entlastet. So, ganz wichtig noch, Datenschutzgesetz gilt nicht nur für digitale Daten, sondern auch das, was ausgedruckt ist. Eigentlich für alles. Die machen keinen Unterschied. Sonst würde ich mir die Geburtstagslisten da komplett ausdrucken. Genau. Gilt natürlich für öffentliche, nicht öffentliche Stellen, ist europaweit. Angefangen hat das Ganze 2016, also nur zur Erklärung. 2016 ist es in Kraft getreten. Das heißt, wir haben jetzt so eine Grace Period gehabt über 2 Jahre hinweg, wo die Unternehmen Zeit hatten, sich vorzubereiten. Und 2018 kommt das Ganze zur Anwendung. So. Bedeutet halt auch, das Thema Datenschutz, Aufsichtsbehörden, alle sind schon ganz heiß. Gibt natürlich höhere Bußgelder. Und viele Unternehmen sind an sich nervös, was denn natürlich passiert ab 25.8., ob die Welt jetzt wirklich untergeht oder nicht. Ich hatte es gesagt, grundsätzlich, welche Veränderungen? Geteilte Verantwortlichkeiten. Auftragsverarbeiter, verantwortliche Stelle, wichtig. Informationspflichten sind natürlich viel, viel ausgeprägter halt letztendlich. Ich muss halt von dem ich die Daten verarbeite, nicht nachträglich, sondern bevor ich sie verarbeite, muss ich darüber informieren, na, warum ich diese verarbeite, was ist die gesetzliche Grundlage. Denn Grundsatz im Datenschutz ist immer, ich darf kein personenbezogenes Datum verarbeiten, außer ein Gesetz oder ein geschäftliches Interesse steht dort hinter. Denn ja, aber das muss ich halt auch wirklich beschreiben und nachweisen. Das Thema Meldepflichten. Meldepflichten, gerade wenn es darum geht, wenn man Vorfälle hat, das war in der Vergangenheit gar nicht so ausgeprägt. Also wenn ich heute ein Unternehmen habe und ich stelle halt fest, dass die Mitarbeiterdaten von meinem Unternehmen irgendwo bei Dropbox öffentlich zugänglich sind, dann sollte ich das melden. Dann habe ich auf jeden Fall einen Datenschutzverstoß, eine Datenschutzverletzung und dann bin ich verpflichtet, hier auch zu melden. Und das sind Aufsichtsbehörden. Das Thema Datenschutzfolgeabschätzung ist ebenfalls neu. Was möchte man damit erreichen? Man möchte im Prinzip eine Risikobeurteilung machen aus Sicht des Betroffenen. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von personenbezogenes Datum. Das heißt, der Name und die geschäftliche E-Mail-Adresse ist eins. Aber ganz ehrlich, tut es jemandem weh? Eigentlich nicht, weil steht er auf der Visitenkarte drauf. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, Ihre Gesundheitsdaten, Diagnose, ethnische Herkunft, sexuelle Vorlieben, was alles im Gesetz drinsteht, ich meine, das möchte keiner auf seine Visitenkarte schreiben. Und die sind natürlich besonders zu schützen. Und hier geht es genau darum, dass diese sensiblen Daten, dass man einmal abschätzt, welche Folgen könnten das für den Betroffenen haben, welche Auswirkungen. Auf der anderen Seite geht es auch darum, für Unternehmen, die eine große Menge von Daten, also wie zum Beispiel Umfrageinstitute, verarbeiten, auch diese müssten im Prinzip diese Folgeabschätzung machen, weil es einen sehr großen Personenkreis betrifft, auch wenn diese Daten nicht so sensibel sind, aber die Auswirkungen sind halt ganz andere.
Soweit Teil 1, Teil 2 dann in der nächsten Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.